Sie hören jetzt SWR 1 Leute als Podcast mit Wolfgang Heim.
SWR 1 Leute heute Vormittag mit einem Mann, den Sie zum einen alle kennen und der zum anderen schon sehr häufig in dieser Sendung zu Gast war. Guten Morgen und herzlich willkommen, Hubert von Geusern.
Hallo, grüß Gott allerseits.
Wie geht's?
Danke, gut.
Wie war das Jahr 2020 bisher?
Ja, auch gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Also es ist natürlich unbestritten ein Seuchenjahr im wahrsten Sinne des Wortes. Noch ist es nicht zu Ende. Mal schauen, was das letzte Viertel bringt. Das letzte Drittel.
Stimmt, ja.
Aber bisher konnte ich aus dem, was da jetzt halt aufgetaucht ist, trotzdem etwas machen, nämlich in Ruhe produzieren und im Studio arbeiten, ungestört. Ich habe alles machen können, was ich machen wollte.
In Ihrem Fall kommt vielleicht dazu, dass Sie das Glück hatten, dass zwei Projekte schon abgeschlossen waren. Das eine, die CD, war, glaube ich, komplett eingespielt, auch mit den Musikern, die dann jetzt rausgekommen ist. Und zum anderen, der Roman war auch schon fertig, wobei den hätten Sie auch in Corona-Zeiten fertig schreiben können.
Ja, aber dann wäre vielleicht anders geworden. Also ich bin schon froh, dass ich diese Kreativarbeit abgeschlossen hatte, bevor diese neue Stimmung aufgetaucht ist.
Es gibt ja auch Leute, die sagen, für sie war Corona die Möglichkeit, über sich selbst nachzudenken, versuchen, sich zu entschleunigen. Haben Sie Tendenzen dieser Art auch bei sich festgestellt?
Nein, dazu brauche ich Corona nicht.
Okay.
Und diese Entschleunigungsphasen, die hatte ich immer wieder mal. Ich habe ja das letzte Mal auf der Bühne gestanden, am 26. Oktober 2016. Und dann habe ich mir ein ganzes Jahr freigenommen, bevor ich mich hingesetzt habe, um den Roman zu schreiben, oder fast ein Jahr. Das heißt, ich nehme mir diese Auszeit und habe sie mir immer wieder mal genommen, und weil ich gemerkt habe, dass sie mir gut tut.
Wobei, was die Konzerte und Tourneen angeht, geplant war ursprünglich vor Corona auch im Herbst auf Tour zu gehen.
Ja.
Ist das jetzt abgesagt oder verschoben?
Ist verschoben. In einer Woche, am 12. September wäre es losgegangen. Das ist jetzt, am Zettel steht jetzt der 12. April.
Ja.
Ob der dann zu halten sein wird, das wird man sehen, aber geplant haben wir es. Und wenn es im Frühjahr noch immer nicht geht, dass man Großveranstaltungen durchführt, dann müssen wir es halt nochmal verschieben. Aber ich gehe davon aus, dass im Sommer, vor allem wo man viele Open Airs spielt und draußen, das dann schon beginnt, sich wieder zu normalisieren.
Corona hat ja auch massive existenzielle, finanzielle Auswirkungen gehabt auf viele Künstler. Also Jan-Josef Liefers hat erzählt, dass der Bassist seiner Band jetzt wieder auf dem Bau arbeitet, um Geld zu verdienen. Haben Sie Dinge dieser Art in Ihrem Umfeld auch beobachtet?
Ich kenne das aus meiner eigenen Biografie. Also es ist nicht immer so, dass das Leben so läuft, wie man es gern hätte. Und es gab auch Zeiten in der Anfangsphase meiner musikalischen Karriere, wo es dann mal keine Engagements gab und kein Geld reinkam. Und da habe ich irgendwas gemacht, um mich über Wasser zu halten. In erster Linie aber den Gürtel enger geschnallt. Ich war auch abhängig von Wohlwollen vieler meiner Freunde, die mal gesagt haben, kannst du ohne weiteres einen Monat oder zwei bei mir schlafen, brauchst nichts zu bezahlen. Und ich habe ein bisschen was dazu gezahlt, weil ich einfach keine Kohle hatte. Ich kann mich erinnern, ich habe oft zwei Wochen lang gefastet, habe das zur Fastenzeit erklärt, weil es nichts zu essen gab. Also wenn man den Beruf des Künstlers, wenn man sich dafür entschieden hat, dann muss man das, finde ich, schon aus eigener Kraft schaffen, dass man auch davon lebt und kann sich nicht zurücklehnen, auch wenn es mal zäh ist wie jetzt, und sagen, der Staat muss das dafür richten, die Gesellschaft muss mich am Leben halten, damit ich meine Kunst ausüben kann.
Spannendes Thema, über das wir im Lauf der Sendung sicher noch sprechen werden.
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Future Memories, das war das Stück von der neuen CD von Hubert von Geusern. Wobei die Streicher, die ja auf eine ganz besondere Art in diesem Stück präsent sind, an ungewöhnlichem Ort aufgenommen wurden, stimmt's?
Ja, wir haben sie in einer großen Garage eines Freundes von mir aufgenommen.
Warum?
Hat einfach einen geilen Sound da drinnen und hat die ganze Infrastruktur auch. Also es ist ein begnadeter Techniker, der auch Geräte für mich schon gebaut hat, Gitarrenverstärker, Vorverstärker. und ist ein Motorradfan, hat einfach sehr, sehr viele Motorräder, hauptsächlich italienische. Aha. Und er braucht einen großen Raum dafür. Und dann haben wir gesagt, der Raum klingt einfach gut.
Und die Streicher hatten dann das Playback auf dem Kopfhörer?
Genau, wir hatten das Playback haben wir in meinem Studio produziert.
In Salzburg?
Und auch in Salzburg, ja, nur einen Steinwurf entfernt von der Garage. Und die hatten Kopfhörer auf und haben dann dazu gespielt zu dem, was wir vorher aufgenommen haben.
Wer hat Trompete gespielt?
Die Trompete habe ich gespielt. Das war das Letzte, was wir aufgenommen haben.
Und dein allererstes Instrument, mit dem du deine musikalische Karriere, ich weiß gar nicht, mit 12, 13 Jahren
angefangen hast? Ja, mit 12 habe ich begonnen. Das stimmt, ja. Und das ist noch immer... Es ist mir noch immer sehr nah. Wir hatten ja Moog Solo zuerst und alle möglichen anderen Sachen probiert. Und ich war mit nichts wirklich zufrieden. Und beim Abmischen habe ich das alles nochmal in Frage gestellt. Und habe gesagt, lass mich einfach mit der Trompete probieren. Und habe den Dämpfer reingegeben. Ja. Und ich habe vorher noch gar nie probiert gehabt, was man da drüber spielen könnte. Und aus dem Hut 2, 3 Takes gezaubert und das war's dann.
Auf der CD, auf der neuen CD sind ungewöhnlich viele Stücke, ich glaube 17 an der Zahl. Eine normale CD, da passen irgendwie 74 Minuten drauf oder rein. Wie viele habt ihr gebraucht?
Ich glaube, wir haben das Ganze komplett ausgereizt. Wir hätten noch 10 Sekunden Platz gehabt.
Okay.
Ich war eigentlich überzeugt, dass es eine Doppel-CD werden würde. Ja. War ganz erstaunt, dass ich das genau ausgeht.
Das heißt, über die Jahre hat sich bei Ihnen schon auch ein großes Mitteilungsbedürfnis angesammelt, wenn man dann so viele Stücke und so viel Platz braucht?
Es waren viel, viel mehr. Also jetzt sind 17 Stücke drauf. Ich hatte an die 40 Songideen in der Lade liegen oder im Folder oder auf dem iPhone oder wo auch immer. Und wir haben das dann durchgehört, ich mit meinem Co-Produzenten und Toningenieur, und haben uns dann für 15 entschieden. Ja. Und dann sind noch 2 dazugekommen.
Okay. Wir haben vorhin über die finanziellen Engpässe in Zeiten von Corona für viele Künstler gesprochen. Nun ist es so, dass man eigentlich, so sagt man jedenfalls, mit CDs nicht wirklich Geld verdient. Hat sich das geändert oder wie ist das?
Das müssen Sie mich in einem Jahr fragen, wie das jetzt abläuft. Aber das stimmt schon, die Einnahmenquellen für Musiker aus Tonträgern und Urheberrechten oder so, die haben sich wirklich sehr geschmälert. Der Kuchen ist gleich groß, aber es naschen viel, viel mehr Leute mit oder müssen davon ernährt werden. Das Haupteinkommen lag oder liegt seit vielen Jahren bei den Live-Auftritten, die sind jetzt, können nicht stattfinden. Mhm. Also es ist jetzt auf jeden Fall zäh.
Corona-bedingt hat sich im Leben aller Menschen was verändert, in deinem auch. Was jetzt anders geworden ist, sehen Sie das als eine Form von massivem Eingriff in die Privatsphäre, in die persönliche Sphäre?
Ich habe es nicht so gesehen. Aber es gibt natürlich, ich habe Freunde, zum Beispiel mein Gitarrist Severin, der in einer Wohnung in Wien wohnt, im Lockdown mit einem Kind. Und das darf nicht raus, niemand darf raus, außer mal kurz einkaufen. Das ist schon der Horror gewesen und hat sich jetzt Gott sei Dank wieder geändert und erleichtert. Aber na, ich fand das, mich hat das jetzt nicht so getroffen. Ich habe ein Haus, ich bin am Rande des Grünen zu Hause. Ich brauche nur ein paar Schritte zu gehen. Ich bin im Wald und in der Natur. Da braucht es dann auch im Lockdown keine Maske oder irgendwas. Und, also, ich bin eigentlich froh, dass ich Leute, die ich sowieso nicht sonderlich mag, nicht mehr die Hand geben muss und nicht mehr Bussi-Bussi.
Ja. Also da kann man ja dann vielleicht, wenn die ganze Geschichte rum ist, auch nochmal drüber nachdenken. Dieses Hand, sich gegenseitig die Hand geben, muss das sein? Man könnte ja auch dann anfangen, drüber nachzudenken, diese Form von Konferenztourismus, wie wir sie in der Vergangenheit hatten, braucht man das?
Ja, bin ich ganz bei Ihnen. Ich denke mal, es ist natürlich schon, es hat eine Qualität, mit Handschlag etwas zu besiegeln. Diese Körperlichkeit und hat auch etwas sehr Verbindendes. Und ich mag das jetzt nicht in einem Aufwisch abtun. Aber vieles ist verzichtbar und könnte auch ehrlicher sein, weil es einfach weniger ist, aber dafür eine neue Qualität bekommt. Das betrifft auch das Reisen, das betrifft auch den Transport. Wenn man einmal im Jahr oder jedes zweite Jahr eine schöne, tolle Reise unternimmt, ist das etwas anderes als so einmal im Monat irgendwo auf einen Kaffee nach Barcelona oder sich zuzuknallen in Mallorca für ein Wochenende. Das kann es jetzt echt nicht sein. Aber das liegt daran, dass der Transport grundsätzlich nicht reell gepreist ist. Wir müssen dazu kommen, dass es einfach ein Schwachsinn, dass das Kerosin steuerfrei ist. In den 40er Jahren oder 50er Jahren kam dieses Gesetz zur Unterstützung der Luftfahrt, dass der Diesel oder das Kerosin steuerfrei ist. Dasselbe betrifft den Schiffsdiesel. Alle müssen Steuer zahlen für jeden Scheiß. Und das soll irgendwie unterstützt werden. Das braucht es wirklich nicht. Das muss endlich so viel kosten, wie es der Welt auch kostet. An Umwelt, an Verschmutzung, auch an Arbeitsplätzen. Wenn man sich denkt, dass man Sachen irgendwie dreimal um die Welt schippert, um dort und da eine Niete reinzumachen und da einen Stich zu machen und da ein Label anzubringen und das dann unterm Wert zu verkaufen. Also wer soll von dem noch leben?
Sehen Sie eine Chance jetzt, auch unter Corona-Bedingungen, dass sich global was verändert, auch in Richtung Klima, Klimaveränderung, Klimaschutz?
Wir haben auf jeden Fall die Möglichkeiten aufgezeigt bekommen, dass es geht, dass man Einschränkungen nicht nur hinnimmt, sondern auch gutheißt. Und zwar also en bloc auch. Wir müssen uns, und das ist jetzt auch die Chance, uns weltweit als Gesellschaft, die etwas anders will, zusammentun. Denn es kann es jetzt nicht sein, dass ein paar Idioten uns vorschreiben, aus persönlichen Macht und Reichtumsgründen, dass wir so weitermachen wie bisher. Ja. Wir wissen, es geht eigentlich nicht mehr so weiter.
In Deutschland gibt es regelmäßig Anti-Corona-Demonstrationen. Gibt es die in Österreich auch?
Möglicherweise. Ich verfolge die Nachrichten jetzt nicht so, aber in Salzburg ist mir jetzt nichts bekannt. Ich denke mal, sicher gibt es auch ein paar Verstrahlte in Österreich. Ob sich die schon zusammengerottet haben, ich weiß es nicht. Ich glaube, der Prozentsatz an Verblendeten und Verstrahlten, der ist überall auf der Welt gleich groß. Der Unterschied ist nur, wenn sie sich einig sind, dann wird es gefährlich. Denn wenn sich 20% Idioten einig sind und der restliche 80%, die eigentlich eins und eins zusammenzählen können, ist individuell unterwegs, dann ist Oha.
Verzeihung, wer ist für Sie verblendet und verstrahlt?
Jemand, der
Corona-Maßnahmen einer Regierung in Frage stellt?
Alle Verschwörungsgläubigen sind für mich also komplett verstrahlt. Es gibt nur eine Verschwörung auf dieser Welt, und das ist die Verschwörung der Dummheit. Und die passiert von selbst. Es gibt immer wieder Leute, die Seilschaften natürlich, aber das ist was anderes.
Auf der anderen Seite, es gibt, lassen wir mal Reichsbürger, Neonazis, Rechtsradikale außen vor. Es gibt ja auch Leute, die um ihre Existenz fürchten, die Zweifel haben, ob die Maßnahmen einer Regierung wie in Deutschland beispielsweise genau so sein müssen, mit allen Konsequenzen und möglicherweise auch mit allen Kollateralschäden.
Ich denke, das ist jetzt für die Regierenden einfach grundsätzlich nicht leicht, die Dinge auf die leichte Schulter zu nehmen und sagen, ja, macht mal. Und dann haben wir eine Statistik von Todesfällen.
Wie in den USA.
Wer möchte sich diesen Schuh anziehen? Und darum verstehe ich jeden Politiker, der das eher auf Sicherheit spielt. Und wir sehen ja, was in Amerika passiert, wenn ich mit meinen Freunden in L.A. telefoniere oder skype. Das ist ganz, ganz fürchterlich, was da drüben abläuft. Dasselbe in Brasilien. Ich habe Freunde in Sao Paulo. Das ist fürchterlich, wie dort mit der ganzen Geschichte umgegangen wird. Also da können wir uns schon glücklich schätzen. Und es ist jedem zugestanden, dass er eine andere Meinung darüber hat. Und es kann auch jeder anders mit der Situation umgehen. Es muss jeder für sich entscheiden, wie viel Risiko nehme ich ein. Aber man muss auch, wir leben in einer Gesellschaft, an die anderen Leute denken und schauen, wie gefährde ich andere Leute, nur weil ich meinen Film ausleben muss.
Wie verantwortungsbewusst geht diese relativ neue Koalition in Österreich, ÖVP plus Grüne, mit dieser Corona-Situation um, aus Ihrer Sicht?
Ich glaube, sie machen das ganz gut. Also ich habe das einmal in einem Interview gesagt, und seitdem habe ich einen Shitstorm, weil es einfach ein paar Leute gibt, also für die ist das alles Humbug. Aber ich glaube, sie machen das ganz gut. Ja. Im Nachhinein kann man immer sagen, da hätte man ein bisschen lockerer damit umgehen können oder dort und da anders. Aber aus der Situation heraus, finde ich, haben die schon ganz gut agiert.
Also bei uns hat beispielsweise Gesundheitsminister Spahn jetzt gesagt, Stand heute hätte man die Altenheime so nicht zumachen dürfen und bestimmte andere restriktive Maßnahmen auch nicht so treffen müssen. Ein solches Eingeständnis, ist das ein Zeichen von Schwäche?
Nein. Und ich habe das damals auch schon eine Zumutung gefunden, dass es hier Vorschriften gibt, wo ich mir denke, man muss es schon den Leuten selber auch überlassen, wie viel Risiko sie nehmen wollen. Das auch alte Leute, man kann ihnen nicht vorschreiben, dass sie niemanden treffen. Wenn es ihnen lieber ist, dass sie Menschen treffen und sich dadurch der Gefahr aussetzen und möglicherweise ein paar Jahre ihres Lebens verlieren, weil sie sich anstecken könnten. Aber was ist das für ein Leben, wenn sie in Isolation irgendwo unterm Dach wohnen?
SWR 1 Baden-Württemberg. Leute, wir nehmen uns die Zeit.
Hubert von Geusern, weit, weit weg. Wir haben viele Mails gerade spontan reinbekommen von Hörerinnen und Hörern, die uns mitteilen, dass sie sich über dieses Stück A sehr freuen und B vor allem auch, dass wir die Live-Version gespielt haben. Das lag, glaube ich, auch in Ihrem Interesse. Stimmt's?
Ja, ich habe mich aber getäuscht. Das ist die Studioaufnahme. Denn auf der Live-Version hätte Sabine die zweite Strophe gesungen. Wir hätten das zweistimmig die dritte Strophe gesungen.
Also jetzt wird's kompliziert. Eigentlich ursprünglich dachten Sie, wir spielen die Studio-Version. Dann waren Sie erfreut, dass wir die Live-Version spielen, genau, um schließlich festzustellen, dass es doch
die Studio ist. Genau, in dem Moment, wo die Stimme daherkam, wusste ich, das ist doch Studio.
Ändert aber nichts dran, dass es den Hörern sehr, sehr gut gefallen hat. Und
mir auch.
Ich hab Sie ja beobachtet, also ein bisschen einen sentimentalen Eindruck haben Sie mir gemacht in den letzten 3-4 Minuten.
Na, ich habe die zweite Stimme, die ja nicht hörbar war, weil es eben nicht drauf ist, die habe ich dazu gesungen.
Ach so, gut. Ein Hörer schreibt, er erinnert sich auch an dieses wunderbare Konzert in Aschaffenburg, an das Sie, das vermute ich jedenfalls, nicht mehr die große Erinnerung haben, oder?
Gebe ich zu, ja, da habe ich jetzt kein konkretes Bild.
Da vermischt sich doch sowieso viel. Also wenn man jetzt auf Natur ist...
Und außerdem haben wir sicher mehrmals in Aschaffenburg gespielt. Ja. Also da müsste ich jetzt auch fragen, welches Jahr. Und dann könnte ich mich vielleicht erinnern.
Aber generell, wenn man jetzt auf Natur ist und 30, 50, 70, 80 Konzerte spielt, am Ende einer Tour, ist das alles dann ein großer Brei? Oder hat man da noch präzise Erinnerungen?
Nein, ich habe an die meisten Konzerte präzise Erinnerungen, aber es muss mir irgendwer auf die Sprünge helfen. Aber es ist natürlich da. Ich glaube, dass wir uns alle wirklich alles merken. Nur ist halt vieles vorgelagert und dazu ins Archiv zurückzugreifen, da braucht man ein bisschen Hilfe.
Und manchmal passieren ja ganz komische Sachen. Sie haben mir vorhin erzählt, wir haben uns, als eine Musik lief, über Springsteen unterhalten, den Sie zweimal hintereinander in Toronto gesehen haben. Das erste war ein großes Konzert und das zweite war ein groß irritierendes Konzert. Warum?
Weil es genau dasselbe war und mit derselben Gestik, mit derselben Haptik. Also es war eine Kopie des Konzertes am Tag davor, wo ich total begeistert war. Und ich muss sagen, jetzt nachdem ich auch viele Konzerte oft hintereinander spiele, man erfindet natürlich nicht jeden Tag den tiefen Teller neu und er hat sich, aber ich fand es irgendwie sehr irritierend.
Springsteen ist ja durchaus auch ein politischer Mensch und ein politischer Künstler, hat sich beispielsweise auch wie Neil Young dagegen ausgesprochen, dass der amerikanische Präsident Donald Trump Musik von diesen Künstlern bei Wahlkampfveranstaltungen beispielsweise spielt. Sie haben, glaube ich, in Österreich auch mit Herrn Strache diesbezüglich Ihre Erfahrung gemacht?
Ja, die FPÖ hat auch meine Lieder, vor allem Herrscht es nicht, wie die Zeit vergeht, auf ihren Wahlveranstaltungen gespielt. Das liegt jetzt schon eine Zeit zurück. Ich weiß nicht, ob sie es wieder machen. Eine Zeit lang haben sie es unterlassen. Ich habe einen öffentlichen Brief geschrieben, der auch in allen Tageszeitungen abgedruckt wurde, wo ich ihn bat oder die Partei bat, davon Abstand zu nehmen, weil ich für was anderes stehe als das, was die Partei steht. Habe das noch einmal unterstrichen, dass für mich, wie die Zeit vergeht und dass die Leute gestern anders gesprochen haben und anders gedacht haben als heute, einfach sowas wie ein Fortschritt ist. Seine Partei steht aber eher für rückwärtsgewandte Politik und das sehe ich nicht so. Das Es ist eigentlich, alle großen Zivilisationen sind untergegangen in dem Moment, wo sie sich angefangen haben zu verschließen, dass irgendwas Neues reinkommt.
Aber wenn so ein Lied draußen ist, ist es draußen?
Wenn es draußen ist, ist es draußen. Bruce Springsteens Born in America wurden von Kampfpiloten im Kopfhörer gehört, als sie Irak bombardiert haben.
SWR 1, Leute, heute Vormittag mit Hubert von Geusern, ein Mann, der mit Sprache umgeht von Berufswegen, als jemand, der Texte schreibt, die dann in Liedform uns alle erfreuen. Sich aber einen Roman vorzunehmen, ist ja nochmal eine ganz andere und viel größere Baustelle. Mit wie viel Respekt sind Sie an dieses Romanprojekt rangegangen?
Mit keinem sehr großen, sonst hätte ich mich überhaupt gar nicht hingesetzt. Ich glaube, grundsätzlich war es eine arrogante Haltung, nämlich die, dass ich mir eingebildet habe, ich kann das.
Und so war es dann auch?
Am Ende war es dann auch so. In der Mitte drin hat mich natürlich schon die Panik erfasst, auch, dass ich das alles nicht ausgehen wird und dass ich diese Stränge nie zusammenkriege und diesen langen Atem und dass das auch alles Borchardt, wie wir sagen, teilweise formuliert sei.
Was heißt das übersetzt?
Borchardt, clumsy.
Bitte?
Clumsy. Weiß ich jetzt nicht.
Verrückt, schwierig, kompliziert, schräg?
Nein, Borchardt ist Borchardt. Und also auf Englisch wollte man ein Clumsy. Borchardt, entschuldige, müsst jetzt googeln. Also, es gibt sicher ein österreichisches Wort.
Also es ist dann irgendwie doch zusammengekommen, nachdem es in der Mitte der Schaffensphase ein paar innere Probleme und Schwierigkeiten gegeben hat.
Es ist einfach nicht so leicht, einen Roman zu schreiben und eine konzise Sprache zu finden, die nicht so einfach ist, dass man aussteigt, weil es ein... Ja, es ist eine komplizierte Sache, aber es ist sich Gott sei Dank ausgegangen. Ich war dann selber sehr erstaunt und sehr erleichtert, als ich die Fäden am Anfang zu einem Ende verknüpft habe.
Also es ist die Geschichte von Maria und Herwig. Sie verschwindet nach 30 Jahren Ehe und er sucht sie. Und es ist auch eine Reise, zum einen durch Europa bis nach Griechenland und es ist zum anderen auch eine doppelte Reise zu sich selbst. Könnte man es in diesen 2-3 Sätzen zusammenfassen?
Ja, es ist die Auseinandersetzung mit auch mit der Vergänglichkeit. Nicht umsonst heißt das Buch Flüchtig. Die Flüchtigkeit ist eigentlich das einzige Fixe, das im Leben, kann man sagen. Das Universum ist flüchtig seit dem Urknall und die Dinge vergehen. Das hat aber auch was Gutes, weil auch die schlimmen Dinge vergehen und Platz machen für was Neues.
Aber die vermeintlichen Sicherheiten sind halt auch futsch.
Ja, die Sicherheiten sind immer nur für einen Moment auch da. Und ewige Sicherheit ist die Starre, der Tod. Unter der Erde ist man ganz sicher.
Unter der Erde ist man ganz sicher, aber das dauert ja hoffentlich noch ein bisschen. Dieses Schreiben bedeutet das bei Ihnen, weil Sie mir vorhin auch gesagt haben, auch als eine Musik lief, dass Sie extrem abschalten können, sprich Sie können eigentlich schreiben, wo Sie wollen. Das erleichtert ja einen solchen Schreibprozess ungemein.
Ja, ich meine, es ist auch okay, wenn jemand sagt, ich kann nur an diesem Schreibtisch, wenn ich sitze, schreiben oder in diesem Raum schreiben. Wenn das so ist, dann geht er in diesen Raum hinein und er wird sofort diese Bereitschaft spüren in sich, dass er was kreieren kann. Aber ich habe diesen inneren Raum, in den ich mich zurückziehen kann. Das ist manchmal für mein Umfeld befremdlich, weil ich dann eben physisch da bin, aber geistig woanders. Aber alle meine guten Freunde haben sich daran gewöhnt.
Wir haben wunderbare, weil extrem aufmerksame Hörerinnen und Hörer, die uns die Übersetzung von Borchardt bzw. Clumsy geliefert haben. Ungeschickt, tollpatschig, schwerfällig. So
ja,
sieht's aus.
Stimmt.
Sie sind, Hubert von Geusern, ein Mensch, der unfassbar polyglott ist, insofern als er viele und viele lange und viele große Reisen unternommen hat. Ist das immer noch Teil Ihres Lebens oder hat sich das ein Stück weit reduziert?
Die Art des Reisens hat sich verändert oder der Planung. Früher habe ich Reisen geplant, da habe ich mir gedacht, dort möchte ich gern hin und irgendwann habe ich es dann geschafft, dorthin zu kommen, habe gespart. Ich bin ja nicht jedes Jahr gereist, sondern eben alle paar Jahre mal, als ich genug Geld zusammen hatte. Und jetzt passieren mir die Reisen eher so. Es ist nicht, dass ich sie plane, sondern es taucht ein Projekt auf, das es notwendig macht, irgendwo hinzufahren.
Was zum ist Beispiel. Ihnen zuletzt passiert, wenn ich fragen darf?
Das letzte war zum Beispiel Grönland.
Grönland? Was ist in Grönland passiert?
Ich habe eine Einladung bekommen mit jungen Grönländern, identitätsstiftende Workshops zu machen.
Wie war das?
Es war sehr schwierig, weil ich nicht Grönländisch kann. Und es war in Ostgrönland, muss man noch dazu sagen, wo es ganz, ganz wenig Leute leben. Also die meisten Leute in Grönland leben in Westgrönland. Mhm. Insgesamt sind es 55.000 in ganz Grönland. In Westgrönland sind es, glaube ich, 3.500. In dem Ort, wo ich war, leben 1.500 Leute. Englisch geht so ein bisschen. Die meisten können natürlich Dänisch, weil es auch eine dänische Kolonie ist. Aber das war vom Sprachlichen her schwierig. Ansonsten war es sehr spannend. Es gibt dort leider eine große Depression, gerade unter den Jugendlichen, die keine Perspektive sehen. Mhm. Früher hat man in Grönland von der Jagd gelebt, über Jahrzehnte, Jahrhunderte, Jahrtausende kann man schon fast sagen. Das ist jetzt nicht mehr notwendig, auch nicht mehr möglich, wird teilweise auch gedisst. Weltweit, also dort spricht man nicht von Greenpeace, sondern von Greenpeace.
Diese Klimaveränderung, haben Sie die vor Ort wahrgenommen? Merkt man das?
Sieht man das? Natürlich spürt man ist das? Ja, also das ist einfach auch sehr spooky, wenn man dort an einem Platz steht, wo man den Gletscherkalben sieht oder mehrere Gletscher und da gibt es einen, also der kalbt rein mit einer Geschwindigkeit von 2 Meter pro Stunde, schieben sich da Tausende von Tonnen ins Meer hinein und gebären Eisberge ohne Ende. Das ist schon, es ist bedrohlich und es ist auch, also die Art und Weise, wann Fjorde zufrieren, wo man dann mit Hundeschlitten oder mit Skidos drüber fahren kann, das verändert sich dauernd und es wird immer schwieriger für die Leute, sich damit auch zurechtzufinden und ihren Sachen nachzugehen. Ja. Sie leben im Großen und Ganzen von der staatlichen Hilfe aus Kopenhagen, was natürlich auch nicht wirklich befriedigend ist, wenn man von der Notstandshilfe lebt. Und drum große Depression. Ich bin jetzt keiner, der ein Sozialarbeiter ist, darum glaube ich auch nicht, dass ich da jetzt Großes geleistet habe, aber ein paar Samen konnte ich vielleicht doch sehen, um ihnen ihre eigene Kultur wieder ein Stück näher zu bringen, für die sie sich eigentlich schämen.
Sie sind jetzt jemand, der, was die Musik angeht und die Kombination von unterschiedlichen Musikstilen angeht, jemand, der schon sehr lange dabei ist. Haben Sie festgestellt, jetzt auch bei dieser Produktion der neuen CD, dass da noch viel, viel Feuer da ist und viel Leidenschaft?
Ja, und viele Ideen. Also für mich ist Musizieren einfach Urlaub machen, muss ich sagen. Also wenn ich das Instrument in die Hand nehme, wenn ich singe, auch wenn ich mich da reinhänge und natürlich kostet es viel Substanz, aber es ist trotzdem immer bleibt ein schönes Gefühl zurück.
Bedeutet es im Umkehrschluss, weil Sie vorhin erzählt haben, dass Sie seit 4 Jahren keine Konzerte mehr gespielt haben, dass es da auch in diesen oder innerhalb dieser 4 Jahre Entzugserscheinungen gegeben hat, dass Ihnen was gefehlt hat?
Nein, es hat mir nichts gefehlt, aber ich weiß, dass Singen ist etwas so Befreiendes. Und wenn ich viel singe, geht es mir grundsätzlich gut.
Ja.
Und wenn ich kaum oder gar nicht singe, wie es in dieser Zeit, in diesen letzten 4 Jahren, abgesehen jetzt mal von ein paar Stunden, wo ich mit meinen Freunden ein paar Lieder gesungen habe oder mit der Familie, da muss ich schon sagen, ja, das ist so, wie wo andere Leute gehen laufen oder joggen oder körperlichen Workout. Für mich ist Singen einfach sowas, am Ende bin ich heiser, aber glücklich.
Das bedeutet, Sie singen nicht nur professionell, sondern auch in einem privaten Rahmen, wenn Ihnen einfach danach ist?
Ganz selten, aber manchmal tue ich das, ja.
Ja. Was das Schreiben angeht, wir haben vorhin drüber gesprochen, dass Sie auch Phasen bei diesem Roman oder bei diesem ersten Roman hatten, wo es etwas schwerer geraten ist und Sie auch Angst oder Sorge hatten, ob Sie die Fäden dann zum Schluss zusammenbringen. Jetzt hat das funktioniert. Bedeutet für die Zukunft was?
Das weiß ich noch nicht. Das muss ich erst verarbeiten, jetzt auch, dass er so erfolgreich ist.
In Österreich sehr erfolgreich.
In Österreich sehr erfolgreich. Ich war in Österreich seit 13 Wochen oder so auf Platz 1.
Ja.
Und mal schauen, was das mit mir auch macht. Im Grunde jetzt, wenn ich mir so denke, sowas kriege ich nie mehr wieder hin, also brauche ich mich gar nicht hinzusetzen, einen zweiten zu probieren, weil da kann ich jetzt eigentlich nur schlechter sein, weil das zu toppen, weiß ich nicht. Aber mal schauen. Für mich gilt es jetzt, das Album, diese Musik, die jetzt entstanden ist und die jetzt frei geworden ist, auch auf die Bühne zu bringen. Und darauf freue ich mich. Und wenn diese Tournee vorbei ist, dann werde ich mir überlegen, was ich als nächstes mache.
Also wobei, um es nochmal zu sagen, die Tournee hätte stattfinden sollen im Herbst, ist aus den bekannten Gründen jetzt in den Frühjahr oder ins Frühjahr verschoben, mit der Option möglicherweise dann nochmal ein halbes Jahr später stattzufinden.
Naja, der Plan wäre gewesen, diesen Herbst 40 Konzerte spielen und nächsten Sommer 40 Konzerte zu spielen. Jetzt werden es im nächsten Jahr 80 werden, wahrscheinlich, weil wir alles ins Jahr hineinpacken. Ob das dann wirklich auch so durchführbar ist wie geplant, dass wir Mitte April starten oder noch vielleicht nochmal verschieben müssen, das wird die Zeit zeigen. Und ich gehe jetzt eigentlich auch vorsichtig davon aus, dass wir auch 22 noch auf die Bühne gehen werden.
Wir werden sehen, wie es kommt. Vielen Dank, dass Sie bei uns waren. Das war's in Leute heute Vormittag mit Hubert von Geusern.
Eins gehört. SWR.